Körperkrankheit kein Tabu, der Kanyo Gesundheitspodcast. Mein Interviewgast heute ist die 26-jährige Ilona. Ilona kämpft seit Jahren und auch heute noch mit Depressionen. Sie wird uns von ihren persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit erzählen, die sie schon lange begleitet. Hallo Ilona, schön, dass du heute bei uns bist und deine Geschichte mit uns und unseren Hörern teilst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Interesse.
Depression ist ja eine Krankheit mit sehr vielen Gesichtern. Menschen mit jedem Alter und Herkunft können daran erkranken und davon betroffen sein. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass bei dir in Anführungszeichen was nicht in Ordnung ist?
Also das ist schon eine ganze Weile her. Ich war damals so 14 Jahre, wo ich einfach gemerkt habe, ja, irgendwas ist nicht so ganz richtig. Ich war viel traurig, also für einen sehr jungen Menschen einfach nicht so lebensfroh, unzufrieden, teilweise ständig müde und kaputt. Und häufig hat sich das einfach auch noch in so ja körperlichen Symptomen gezeigt, dass ich sehr viel Magen-Darm-Probleme hatte. Und dann bin ich irgendwann dann zum Arzt gegangen und ja, habe gesagt, irgendwie ist da mit mir was nicht so ganz in Ordnung. Und so war das so der erste Schritt damals.
Also sowohl körperliche als auch psychische Probleme, die du, wie du jetzt schon sagst, in einem sehr, sehr jungen Alter schon festgestellt hast. Ja. Mit 14, das ist natürlich dann auch sehr, sehr untypisch, wenn man so jung solche Symptome dann auch aufweist wahrscheinlich.
Ja, also damals fand ich das auch, dass ich da, als es dann hieß, ja, das ist eine Depression, habe ich erstmal noch nicht wirklich mit viel anfangen können, weil damals wurde darüber ja noch weniger gesprochen als heute. Und als 14-Jährige wusste man jetzt eigentlich noch so gar nicht, was da im Raum steht. Also deswegen, ja, für mich war es auch untypisch erstmal, aber das kam eben auch durch die Familiengeschichte. Sowas kommt ja nicht von heute auf morgen, das entsteht in einem längeren Prozess, ja.
Jetzt hast du gesagt, du warst dann beim Arzt, als du gemerkt hast, das sind jetzt Symptome da, da stimmt irgendwas nicht. Wie ging es denn dann für dich weiter? Was hat der Arzt dann gesagt?
Also der hat erstmal, das war mein Hausarzt und er hat erstmal ein ausführliches Gespräch mit mir eigentlich geführt und erst sämtliche Fragen gestellt, wie lange das Ganze schon ist, wie sich das äußert bei mir. Da muss man dazu sagen, er kennt halt auch meine ganze Familie, die eben auch bei ihm in Behandlung war. Und dann hat er das eben auch geäußert, dass das eben eine Depression sein kann. Und mir dann eben ganz viele Ratgeber, sage ich mal, mitgegeben und eine Liste von Therapeuten. Da war ich erstmal überfordert mit diesem Stapel, den ich dann mitbekommen habe, weil sich darum dann zu kümmern, das abzutelefonieren, das fand ich dann damals echt anstrengend. Und ich war dann froh, dass meine Mama dann einen Teil übernommen hat, weil ich habe angefangen, da umher zu telefonieren, um Therapeuten eben zu bekommen. Gerade als Betroffener ist es dann schwierig, eine Absage zu bekommen und die hagelt es eben dann an einer Tour. Also ja, leider haben wir keine Plätze mehr frei und damit konnte ich eigentlich überhaupt nicht umgehen. Und deswegen war ich froh, dass ich dann eben noch jemanden an meiner Seite hatte, der das dann übernommen hat.
Also mit der Unterstützung von deiner Mama hast du dann quasi selbst nach einem Therapieplatz. Genau. Ich stelle mir das, ich frage nur deswegen nochmal nach, also man muss sich vorstellen, du bist 14 Jahre alt, bekommst die Diagnose und eine Liste mit Psychotherapeuten und musst dich jetzt um einen Therapieplatz bemühen. Das ist ja eine wahnsinnig schwierige Situation, stelle ich mir vor.
Genau, also das war auch für mich damals einfach nur ein Riesenberg, der eigentlich so gefühlt habe ich gedacht, ich lasse das Ganze, weil es einfach so für mich dann noch schwieriger war, das zu bewältigen. Und ich hatte dann auch erstmal gesagt, nee, ich will das nicht. Und weil es einfach für jeden, der dann eine Therapie beginnen möchte und sich dafür auch dann irgendwie bereit erklärt, aber dann so viele Hürden da sind, bis man dann eben einen Platz bekommt. Und es hat dann auch einige Monate noch gedauert, bis dann was frei war. Und bei mir war das dann eben noch ja Kinder- und Jugendpsychologin und ja bei mir im Heimatort in Fulda. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Monate gedauert, aber
hattest auf jeden Fall eine Wartezeit.
Ja, ja.
Und das in der Situation, wo es dir sowieso wirklich schlecht ging.
Genau, ja.
Wie sah denn dann, als du einen Platz bekommen hast, die Behandlung aus bei dir? Kannst du darüber was erzählen?
Also bei mir war das dann Gesprächstherapie, also da gibt es ja verschiedene Therapieformen. Verhaltenstherapie habe ich dann jetzt im Anschluss gemacht, 21 war das dann, glaube ich. Und die Therapie habe ich eigentlich durchweg gemacht, es war mal ein halbes Jahr Pause dazwischen oder so. Aber im Prinzip erzählt man erstmal nur von seinen Problemen, wie sich das äußert, wie man im Alltag damit umgeht, was einen eigentlich alles belastet. Und da weiß man erstmal gar nicht, wo man anfangen soll. Also ich glaube, es hat das erste Jahr bestimmt gedauert, bis die Therapeutin überhaupt erstmal einen Überblick hatte, was bei mir so alles los ist. Und das dauert einfach. Und man ist ja auch nicht gleich mit dem Therapeuten irgendwie auf einer Wellenlänge. Das muss man ja auch erstmal schauen, ob das passt. Ich hatte das Glück, dass es bei mir eigentlich sofort gepasst hatte. Ich glaube, man hat 5 Sitzungen, in denen man das erstmal testen kann, ob man überhaupt zueinander passt. Und da hatte ich eben auch gleich das Glück. Und ja, da eigentlich im Endeffekt war das damals wie so eine Fragestunde. Also, aber da ist auch jeder Patient oder jeder einfach verschieden. Bei kleinen Kindern wird es über Maltherapie oder sowas herausgefunden, woran die Kinder irgendwie leiden oder sowas. Also das waren eben einfach ganz viele Sitzungen, in denen erstmal abgefragt wurde.
Waren das dann verschiedene Behandlungsmöglichkeiten beziehungsweise verschiedene Therapieansätze, die du da gemacht hast? Oder bist du bei Verhaltenstherapie geblieben?
Also im ersten, das war jetzt diese Gesprächstherapie, war in der Jugendpsychotherapie. Und Verhaltenstherapie habe ich dann mit 21 angefangen. Also da habe ich mir an meinem Studienort dann nochmal eine neue Therapeutin suchen müssen. Und damit bin ich auch gut gefahren. Also das sieht man ja, was einem auch dann liegt und gefällt. Ja, also ich bin dann bei einem geblieben.
Bei der Verhaltenstherapie, genau, dann. Ja. Kannst du da so ein bisschen beschreiben, wenn du magst natürlich, was du so bei der Verhaltenstherapie gelernt hast? Oder ist es schwer zu sagen?
Also es ist eigentlich immer ein anderer Aspekt. Es ging viel um Verhaltensmuster, die man eben aus früher Kindheit sich irgendwie angeeignet hat, die jeder Mensch hat und die einen vielleicht auch immer irgendwie in eine Depressionsspirale fallen lässt. Und das war eben so, dass man die ersten paar Minuten erzählt, was einen so belastet aktuell, und dann stand immer ein bestimmtes Thema im Raum. Also sei es einmal was Entspannungsmöglichkeiten, wenn man damit Probleme hatte, dann gab es auch eine Einheit zum Beispiel, welche Prägung man in sich trägt, was irgendwie Familie betrifft oder warum man jetzt besonders extrem ehrgeizig ist und sich da irgendwie viel zu viel aufhalst, sage ich mal. Also das sind so Aspekte, die eigentlich, ja, sage ich mal, jeden ein Stück weit betreffen, den ja Depressionskranken dann halt nochmal extremer. Und dann ist es eigentlich am Ende so, dass die Therapeutin wie so eine Hausaufgabe aufgibt, indem man sich zu Hause einfach nochmal über gewisse Sachen Gedanken machen muss, was dann eben in der nächsten Sitzung besprochen wird, ja.
Hast du auch Erfahrungen mit Medikamenten, also Antidepressiva, gemacht?
Ja, also ich habe mein erstes Medikament damals dann in 15 bekommen. Hatte auch Glück, dass ich bei dem dann sehr lange geblieben bin. Also es hat dann, sage ich mal, gewirkt und ich musste nicht lange durchprobieren, bis das Richtige irgendwie gefunden war. Und dann habe ich das, ich weiß nicht genau, wie viele Jahre es waren, aber es länger genommen und dann gedacht, ja, es geht mir ganz gut. Und habe dann aber auch den Fehler gemacht, den man definitiv nicht machen soll, das Ding abgesetzt. Klar wusste ich selber, dass man das nicht abrupt machen darf, sondern ausschleichen soll. Ja, das ist eben der Fehler, den viele Betroffene machen. Sie glauben, ihnen geht's gut und sie brauchen das nicht mehr. Und ja, das ging dann bei mir ein halbes Jahr gut. Aber dann war es wieder so weit, dass ich auf jeden Fall zum Arzt musste. Und dann habe ich ein anderes Medikament verschrieben bekommen, ja.
Du hast jetzt gesagt, du hast mehrere Medikamente durchprobiert. Gab es Nebenwirkungen, die du da festgestellt hast, oder Unverträglichkeiten? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich hatte Probleme mit Schwindel. Also es ist schon schwierig, da erstmal die richtige Dosis zu finden. Man fängt da ja nicht gleich mit total viel an. Das wird immer leicht nach oben geschraubt von der Milligrammzahl. Und da steht man ja natürlich im engen Kontakt mit dem Psychiater. Das darf auch nicht die Therapeutin machen. Da muss man dann direkt zum Psychiater. Und ich sage mal, da muss man eigentlich auch noch mal alles Mögliche erzählen. Also das ist schon ein längerer Weg, bis man da dann überhaupt, sag ich mal, durch ist. Also bei mir war es eben der Schwindel, der und nächtliches Schwitzen war bei mir immer ein Problem. Also das waren so die Nebenwirkungen. Aber sonst dauert es eben auch 3-4 Wochen, bis es wirklich sich bemerkbar macht, dass es sich was tut.
Und wie lange ungefähr hast du Antidepressiva genommen oder nimmst du die immer noch?
Ich nehme es heute noch, ja. Also es ist bei mir, sage ich, in gewisser Weise auch so eine Angst davor, also das abzusetzen. Ich möchte schon gern irgendwann mal wieder ohne können. Meine Therapeutin hat es damals immer so gut gesagt, es ist besser, die zu schlucken als jede Depression. Auf der anderen Seite ist es auch so ein Ehrgeiz, den man irgendwie selber entwickelt. Ja, ich will doch endlich auch mal ohne das klarkommen. Das schleppt man so mit sich. Das einerseits vorm Abi habe ich gedacht, jetzt schaffe ich's. Während dem Abi will man sowas nicht absetzen. Dann kommt die Ausbildung, dann kommt das Studium. Jetzt stehe ich vorm Jobbeginn, also es ist halt, wann ist es richtig, sowas abzusetzen und das zu wagen. Und bei mir haben sie immer gesagt, dass man ein Jahr stabil sein sollte oder zumindest ein halbes Jahr auf jeden Fall stabil sein sollte, bis man überhaupt darüber nachdenken kann, das abzusetzen. Und ja, das war ich bisher noch nicht.
Was bedeutet stabil?
Dass man zumindest nicht mehr so viele Tiefphasen hat. Also das... Klar, ein Hoch und Tief hat jeder Mensch, aber dass man immer wieder so Rückfälle hat, in denen man merkt, ja, jetzt bin ich irgendwie wieder ja schon wochenweise Depri. Und also da wird dann auch nochmal so ein Fragenkatalog abgefragt. Und ja, also man muss sich auch selbst dafür bereit fühlen und bisher habe ich es einfach noch nicht.
Also mal ganz laienhaft gefragt, wenn man Antidepressiva nimmt, hat man trotz der Medikamenteneinnahme noch diese Hoch und Tiefs einer Depression. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich nehme jetzt Antidepressiva und mir geht's aufgrund dessen durchgehend gut.
Nee, also erstens braucht man auf jeden Fall auch die Therapie an sich. Ist ja immer so eine Kombi-Sache zwischen Medikamenten und Therapie an sich. Und es wäre auch schlimm, wenn man jetzt plötzlich diese Hoch und Tiefs nicht mehr hätte, weil dann wäre es für mich auch kein Leben, weil es hat jeder. Und ich möchte ja auch nicht irgendwie durch ein Medikament entweder dauerhaft gedämpft sein oder jeden Tag Blummi da rumhüpft und ist dauerhaft happy. Also ich denke, das ist absolut normal. Dass was passiert, merkt man schon. Man kann seinen Kopf und sein Denken deswegen nicht komplett drehen durch ein Medikament.
Klar, verstehe. Das gehört immer noch zum Menschsein dazu, dass man mal Ups und Downs hat, auf jeden Fall. Wir hatten es jetzt von Ups und Downs. Wie ist denn deine Depression bisher so verlaufen? Also hast du bessere Phasen gehabt, schlechtere Phasen gehabt? Wie würdest du das beschreiben?
In der Jugend, wo das Ganze erstmal aufgerollt wurde, warum ich das habe, und da war es erstmal ganz schwer. Ja, da probiert man sich ja generell erstmal aus und ich muss sagen, dass ich damals auch viel auf Partys war, dass meine Sorgen irgendwie und Probleme manchmal auch am Wochenende irgendwie in Alkohol ertränkt habe, was ich heute zum Beispiel keinen Schluck mehr trinke. Also es ist, damals hat sich das so geäußert. Dann gab es Phasen, wo ich gedacht habe, ich habe überhaupt nichts mehr und mir geht's super und ich fühle mich stark und habe das auch irgendwie jedem erzählt, dass ich jetzt endlich klarkomme und ich habe jetzt die Therapie gut durchgearbeitet. Das muss man auch klar sagen, dass Therapie einfach Arbeit ist. Ja, dann, wie gesagt, ging das so lange gut, bis ich dann eben gedacht habe, ja, ich setze die Tabletten ab. Und dann war das auch wieder so, dass ich da nicht alleine rauskam. Damals, da war ich wieder wochenlang nur schlapp und müde und träge und hatte keine Lust, irgendwas zu machen, habe meine Interessen einfach verloren. Ich hatte keine Lust mehr, zum Sport zu gehen, was für mich immer ganz wichtig war. Habe mich so ein bisschen zurückgezogen und meine Mutter hat es dann eben immer gemerkt, also selbst halt am Telefon, weil ich dann auch nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Und die hat gesagt, Mädchen, du musst wieder was machen, das hat so keinen Sinn. Dann hat sie mich sozusagen damals eigentlich wieder zum Arzt geschleppt, worüber ich jetzt auch froh bin dann im Nachhinein. Dann war das so, dass ich erst mich gesträubt habe, wieder eine neue Therapie anzufangen, weil die Jugendtherapeutin mich dann nicht mehr weiter behandeln konnte und ich musste zu einem Erwachsenenpsychologen. Und da habe ich gedacht, oh nee, ich will das Ganze jetzt nicht schon wieder, es muss doch mal alleine gehen. Man hat dann ja auch so irgendwie dieses Streben, das selbst zu können oder auch irgendwie in gewisser Weise von außen. Dann war das erstmal so, dass ich in eine Reha-Klinik gegangen bin. Da war ich 6 Wochen. Ja, und danach habe ich wieder den Mut gehabt, mir doch eine neue Therapeutin zu suchen. Und das bis heute dann eben noch.
Also es ist immer so dieses Hoch und Tief, wie du es jetzt beschreibst, wenn es einem besser geht, hat man immer die Hoffnung oder den Mut, ich schaffe das jetzt alleine. Und dann holt einen das irgendwie wieder ein und man ist dann irgendwie enttäuscht, dass es doch nicht geht. Und das ist immer so dieses Wechselspiel.
Ja, also ich beschreibe es immer gern mit einem schwarzen Hund, der einem irgendwie so an einem klettet und irgendwie an seinen Füßen festhält. Und ja, der kommt irgendwie ständig aus seinem Körbchen und will einen immer wieder zurückholen. Und ja, und dann gibt es eben Tage, da hat man diesen Köter dann eben an der Leine und schafft es ganz gut. Das ist immer so ein Wechsel. Und ich glaube, so ganz wird man es vielleicht auch nicht los. Also ich glaube, es ist eine behandelbare Erkrankung, aber gewisse Anteile wird man, glaube ich, immer ein Stück weit behalten.
Du hast jetzt viel davon erzählt, dass deine Mama dich auch immer dazu bewogen hat, wieder zum Arzt zu gehen oder eine Therapie zu machen. Gibt es noch andere Dinge, die dir da Halt gegeben haben in so schweren Phasen oder generell über den Krankheitsverlauf hinweg?
Klar, also zum einen sie. Ja, also Freunde, die davon wussten, haben mir Halt gegeben. Mein damaliger Partner auch. Ja, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass das Umfeld das auch weiß. Man muss was finden, was einem irgendwie Spaß macht und auch in blöden Zeiten Spaß macht. Bei mir war es lange Zeit immer der Sport, was dann irgendwann auch zum Problemfall wurde, weil ich es zu exzessiv mal gemacht habe, was sich aber dann jetzt auch wieder gelegt hat und ich eigentlich so eine gute Waage gefunden habe. Aber dass auch jeder irgendwie individuell verschieden, wo jeder so seine Kraft rauszieht, ja.
Gab es in deinen, ich sag's jetzt mal, dunkelsten Phasen auch mal Suizidgedanken?
Ja, leider gab's die. Also es waren glücklicherweise nur Gedanken, keine Handlungen. Ja, ich sag mal, solange es einfach Gedanken bleiben, ist es alles gut, weil zum Handeln braucht's einfach noch viel, dass das jemand umsetzt. Dass ich es jetzt wirklich umsetze, so, es waren immer nur Gedanken, ja.
Das ist wahrscheinlich dann auch was, was du in der Therapie auf jeden Fall mit thematisierst.
Ja, es wurde thematisiert, aber es wurde von der Therapeutin immer irgendwie rückgefragt und auch sie hat sich dann auch immer versichert, dass ich die nächste Woche wiederkomme, also wenn es irgendwie mal ganz schlecht war und dass ich sie auch hätte jederzeit anrufen können, wenn irgendwie mal was ganz schief läuft, aber hat immer noch die Kurve bekommen, ja.
Okay. Ja, gut zu hören.
Ja.
Du gehst ja sehr, sehr offen mit deiner Erkrankung um. War das schon immer so?
Nein, als Jugendliche wusste ich selber noch gar nicht, damit umzugehen. Da musste ich das eigentlich selbst erstmal realisieren. Und man will das als Betroffener irgendwie auch ein Stück weit immer eine andere Erklärung dafür suchen. Also so, ich habe immer gehofft, es gibt bestimmt eine körperliche Ursache. Also dass diese Akzeptanz braucht man selber erstmal. Und ich glaube, dann auch wird es besser. Und irgendwann habe ich damit angefangen, offen umzugehen, weil ja, mittlerweile liest man ja eigentlich auch schon fast jeden Tag irgendwo in irgendwelchen Magazinen darüber oder immer mehr bekennen sich dazu. Und ja, ich finde es eigentlich traurig, dass es nicht normal ist. Also sollte normal sein, das sollte zum, wie in Amerika, zum guten Ton gehören, dass man irgendwie sich einen Psychologen nimmt oder sowas. Also
ich habe auch das Gefühl, so dieses Bewusstsein für psychische Erkrankungen ist in den letzten Jahren auch erst so richtig, ja, aufgegangen. Also das war, glaube ich, nicht immer so, dass man das auch wirklich thematisiert hat, dass es sowas gibt.
Ja, es ist auf jeden Fall viel, viel mehr geworden. Ich glaube, entstigmatisiert ist es auf keinen Fall bisher, aber es ist angekommen, das Thema in der Gesellschaft. Ich muss auch sagen, es ist auch selbst in meiner Familie eine Veränderung. Ja, also selbst in meiner Familie wollte man das eigentlich auch nicht so richtig wahrhaben, als ich so jung war. Und mittlerweile ist es in Ordnung oder halt ja anerkannt, aber ich stelle da auch immer wieder Unterschiede fest zwischen Stadt und Land. Also ich komme jetzt vom Land und auf dem Dorf ist es irgendwie, wenn ich da manchmal so mitbekomme, wenn jemand erzählt, ja, der hat auch Depressionen oder der ist auch depressiv und das ist irgendwie immer noch wie so ein Tabu und so ein Schwert, was über einem steht. Man möchte am liebsten die Straßenseite wechseln, aber also ich verstehe das eigentlich nicht. Aber es ist halt für die, man muss dann auch wieder sagen, es ist für die Leute irgendwie nicht greifbar, es ist nicht wie ein Röntgenbild und dann, ja, das macht es dann so schwer für andere.
Ich denke, diese fehlende Sichtbarkeit ist oft ein Problem, dass man das nicht so anerkennt, dass das auch wirklich eine Krankheit ist.
Genau, und dann kommt eben diese Floskeln wie, streng dich doch nur mal an und reiß dich zusammen und mach doch mal. Und
wird schon wieder.
Genau, ja.
Weil du es schon angesprochen hast, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie haben denn deine Familie und deine Freunde auf die Diagnose Depression reagiert?
zwiegespalten. Meine Mama war natürlich sehr sensibilisiert, weil sie eben selbst auch schon in der Situation war und auch einen Suizidversuch hinter sich hatte. Die wusste, um was es da ging, und die war da auch jederzeit für mich da. Für meinen Vater war das, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also der wollte es irgendwie nicht so richtig wahrhaben, dass da irgendwie was ist. Und wie gesagt, mittlerweile ist das alles in Ordnung und auch akzeptiert und haben auch ein Verständnis dafür entwickelt. Bei Freunden, das wussten am Anfang auch nur die Engsten, und da war das überhaupt kein Thema. Da musste ich mich auch nicht verstellen. Das Einzige ist so ein bisschen, viele Betroffene können sich zum Beispiel nicht auf Verabredungen festlegen. Bei mir ist das auch so ein bisschen, Freitag treffen wir uns und dann halte ich mir immer gern noch so ein Türchen offen. Ja, ich gebe dir nochmal Bescheid, weil es könnte ja auch sein, dass mir an dem Tag schlecht geht und ich will nicht aus dem Haus. Und das ist so ein Punkt, was in einer Freundschaft dann auch häufig nochmal schwer sein kann. Also da vielleicht mal kein Verständnis ist. Und dann kommt auch mal, komm jetzt mit. Also es ist nicht einfach, aber bisher ist das immer ganz gut gelungen.
Okay. Hast du denn Tipps für Angehörige, also jetzt ganz persönliche Tipps oder was du dir wünschen würdest vielleicht, wie man einen depressiven Menschen in der Familie oder im Freundeskreis unterstützen kann?
Zum einen würde ich auch als Angehöriger vielleicht mir einfach auch Hilfe suchen. Gibt es ja auch viele Angehörigengruppen oder Vorträge oder Bücher mittlerweile, wo man sich eigentlich gut behelfen kann, weil dann fühlt sich derjenige auch irgendwie gewertschätzt, dass sich der andere darum bemüht und das sieht, dass das was wirklich eine Krankheit ist und nicht irgendwie nur Schwäche oder ja, keine Lust irgendwie auf verschiedene Dinge. Zuhören ist wichtig. Man muss eigentlich gar nicht unbedingt immer irgendwas dazu sagen, wenn derjenige berichtet, wie es ihm so geht. Vielleicht einfach auch nur einen Arm nehmen. Ich glaube, dieses Dasein ist einfach ganz wichtig. Und wenn man sich auch am ganzen Abend anschweigt, einfach nur nebeneinander sitzt. Also ja, das sind so Sachen. Aber da hilft auch jedem was anderes. Also es ist so einen pauschalen Rat kann man da gar nicht geben. Ja.
Verstehe. Du hast jetzt seit 10 Jahren mit Depressionen zu kämpfen. Denkst du, dass die Krankheit irgendwann jemals komplett aus deinem Leben verschwindet?
Nein, also ich glaube, es wird immer ein Teil bleiben. Das steckt irgendwie in gewisser Weise so in mir. Und weil es eben auch eine gewisse Geschichte, Familiengeschichte oder sowas dahinter steht, denke ich, wird es mich irgendwie immer begleiten. Aber ich habe schon so viel dazugelernt und ich denke, dass es sich schon bessern wird und dass man vielleicht in Zukunft einfach in gewissen Situationen weiß, besser damit umzugehen.
Also lernen, damit zu leben.
Genau, ja.
Wir haben es jetzt schon öfter gesagt, Depression ist ja eine sehr individuelle Erkrankung. Die ist auch für jeden Menschen anders. Hast du trotzdem aus deiner persönlichen Sicht einen guten Rat oder irgendwas, was du Betroffenen gerne ans Herz legen würdest?
Also sich auf jeden Fall Hilfe holen, da keine Scheu zu haben und sich dann am besten auch irgendjemanden zur Seite zu nehmen, wie Mama, Papa, Freunde, egal wen, der den Weg begleitet. Zum einen eben diese Therapeutensuche, die halt mühsam sein kann, weil man das als Betroffener einfach vielleicht da schon scheitert, weil man dann einfach nicht mehr weitermachen will und weitersuchen möchte. Das Ganze auf jeden Fall angehen, dranbleiben. Es ist hart und es ist lang und man muss häufig auch durch blöde Sitzungen gehen, indem man irgendwelche alten Sachen aufarbeitet. Aber nur daraus irgendwie kann man dann lernen. Und ich habe auch für gewisse Sachen jetzt echt Jahre gebraucht und es hat dann doch irgendwann mal Klack gemacht und das ein oder andere passiert mir nicht mehr. Also es ist ein langer Prozess und deswegen auf jeden Fall Hilfe holen, ja.
Also alles in allem braucht man viel Geduld, auch wahrscheinlich mit sich selbst.
Ja.
Statistisch gesehen erkrankt jede 4. Frau und jeder 8. Mann zumindest vorübergehend in seinem Leben einmal an der Depression. Das Thema hatten wir ja gerade schon, ist häufig trotzdem ein Tabu. Gibt es was, was du dir in Zusammenhang mit der Krankheit Depression von der Gesellschaft wünschen würdest?
Das einfach wahrzunehmen und dass man da eigentlich heute gar nicht mehr so groß drüber reden müsste. Wenn ich eine Knieverletzung habe, dann rede ich da ja ganz normal drüber, dass ich eben was hab, aber dass es eben so ein ja, Mysterium bleibt. Also das wäre einfach so, ja, dass es anerkannt ist, dass man sich dafür nicht mehr schämen muss oder irgendwie falsch fühlen muss, weil es sind irgendwie immer so, man ist so zwiegespalten. Zum Beispiel, als ich den Termin hier hatte, habe ich mich einerseits super gefreut und andererseits denkt man trotzdem, vielleicht ist es ja doch nicht so gut, wenn ich darüber rede. Man ist irgendwo ein bisschen gespalten, weil einerseits ist es irgendwo angekommen in der Gesellschaft, aber es ist eben auch noch der Teil, der sagt, ja, die soll sich halt mal nicht so anstellen, die soll sich einfach mal zusammenreißen. Und das ist so das, wo ich dann manchmal ein bisschen hader. Sollte man so offen mit umgehen oder nicht? Aber ich denke immer, wenn man es selber nicht macht, dann kann man auch nicht da verlangen, dass es irgendwann sich verändert. Und ich hoffe einfach, dass es sich irgendwann verändert.
Deswegen ist es auch so super, dass du heute so offen darüber gesprochen hast. Und ich denke schon, dass man gerade mit Aufklärung auch viel Verständnis hoffentlich erreichen kann bei den Leuten. Und in dem Sinne möchte ich dir auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen für das super spannende und persönliche Interview und wünsche dir alles Gute.
Ja, vielen Dank, sehr gern.